Viele von euch haben wahrscheinlich schon mal die Erfahrung gemacht oder machen müssen, sich an menschliche Regeln, menschliche Gebote halten zu müssen, die Gott von uns nicht fordert. Man zwingt sich vielleicht auch selbst dazu, gewisse Regeln einzuhalten, weil man vielleicht einer Gemeinde dazugehören möchte oder das Ansehen gewisser Menschen erlangen möchte. Und je mehr man sich von solchen Geboten auferlegt oder auferlegen lässt, desto erdrückender wird das Ganze, weil man dabei immer noch ein schlechtes Gewissen hat, immer noch nicht genug getan zu haben. Und dann erfährst du durch gesunde Lehre, durch das Evangelium, dass Gott diese ganzen Gesetze von dir überhaupt nicht fordert oder diese Dinge von dir überhaupt nicht erwartet. Und du stellst fest, dass das ein unnötiger und niederdrückender Ballast einfach ist. Und du entscheidest dich dazu, diese Menschengebote abzuwerfen. Du entscheidest dich dazu, dich nur darauf zu konzentrieren, was sagt Gott und was möchte Gott, dass ich tue. Und du stellst fest, dass dieses Leben unter der Herrschaft Jesu Christi ein viel leichteres Leben ist als ein Leben unter der Herrschaft der Menschen. Dass Jesus all diese menschlichen Gebote von dir nicht erwartet, das ist für dich eine frohe Botschaft gewesen. Das ist für dich ein Evangelium gewesen. Und in genau diesem Sinn ist das Matthäusevangelium eine frohe Botschaft gewesen für das Volk Israel, welches durch die Gesetzlichkeit der Pharisäer unterdrückt wurde. Wir beginnen heute mit der Predigtreihe durch das Matthäusevangelium und ich schätze, wir werden dafür ungefähr 2 Jahre brauchen, bis wir durch sind. Und es gibt für uns als Gemeinde viel zu lernen, viele spannende Textabschnitte, die uns erwarten. Und falls jemand, wie gesagt, diese Übersetzung nicht hat, für 2 Jahre lohnt es sich vielleicht, aus derselben Übersetzung zu lesen, aber es ist kein Muss, es ist jedem freigestellt. Und wir werden jetzt gleich etwas näher über die ersten Verse, über die ersten 17 Verse, also über das Geschlechtsregister nachdenken. Und den folgenden Abschnitt über die Geburt Jesu, die habt ihr hoffentlich noch alle in Erinnerung vom 24.12., den werden wir dann überspringen. Aber den Abschnitt danach über die Weisen aus dem Morgenland, den werde ich nicht überspringen, auch wenn wir das letztes Jahr schon zu Weihnachten gehört haben. Das wird, denke ich, eine gute Wiederholung sein. Ich hatte schon einige Male aus dem Matthäusevangelium gepredigt, habe einige allgemeine Dinge gesagt, die sich heute vielleicht hier und da wiederholen werden. Ich möchte heute einfach mal so einen Überblick geben über das gesamte Evangelium und zeigen, was so die Themen oder die Absicht von Matthäus mit diesem Evangelium ist. Und wir wollen damit beginnen, indem wir uns einmal fragen, wer ist Matthäus, der dieses Evangelium geschrieben hat? Und das ist wichtig zu verstehen, warum Matthäus das schreibt, was er schreibt. Und wir lesen im Kapitel 9, ab Vers 9, diese Stelle, wo Matthäus am Zollhaus sitzt und von Jesus in die Nachfolge gerufen wird. Und nachdem Matthäus dann beginnt, Jesus nachzufolgen, lädt er seine ganzen Zöllner Kollegen nach Hause ein und sie essen bei ihm zu Hause zusammen mit Jesus und seinen Jüngern. Und dann kommt dieses abfällige Urteil von den Pharisäern, der isst mit den Zöllnern und Sündern. Und wir finden die gleiche Situation im Markus- und Lukas-Evangelium beschrieben, wo Matthäus da mit dem hebräischen Namen Levi benannt wird. Matthäus, er ist also ein Jude, er ist ein gesetzeskundiger Mann und er belegt alles, was er sagt, mit dem Alten Testament, mit Zitaten aus den Propheten und er erklärt deswegen keine jüdischen Bräuche, weil er davon ausgeht, dass seine Leser das alles kennen. Jesus beruft also Matthäus, als er da am Zollhaus saß, er ist Zöllner gewesen und durch die Reaktion der Pharisäer erfahren wir, wie Zöllner damals verachtet waren. Zöllner, die wurden in eine Kategorie mit den Sündern und mit den Huren gesteckt. Und das war so der Abschaum der Gesellschaft, konnte man sagen. Sie waren verachtet von den religiösen Menschen. Das waren so Menschen, von denen die meisten gedacht haben, die kommen mit Sicherheit nicht in den Himmel. Und der Grund dafür war, dass die Zöllner sich damals an übermäßig hohen Zollgebühren bereichert haben. Wir kennen das von Zachäus, der gesagt hat, wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Es war quasi Beruf zu betrügen, wenn du Zöllner gewesen bist. Und dazu kommt jetzt, dass Matthäus nicht nur Zöllner gewesen ist, sondern er ist Jude gewesen und hat als Zöllner für die Römer gearbeitet. Er ist quasi von den Juden zu den Römern übergelaufen und hat im Auftrag der Römer den Juden das Geld aus der Tasche geholt. Er war also ein Verräter unter den Juden. Und interessanterweise schreibt er jetzt zu genau diesem Volk, in dessen Augen er so verachtet ist. Aber Matthäus, er wird mit seinem Evangelium zeigen, dass Jesus für genau diese verachteten Menschen gekommen ist. Für die Menschen, die in den Augen der Gesellschaft nichts gelten, Jesus ist gerade für die Zöllner und für die Huren gekommen, für die, die geistlich arm sind, die verachtet sind, um ihnen das Reich der Himmel aufzuschließen. Matthäus erschreibt dieses Evangelium also als ein begnadeter Sünder. Er weiß, wer er war, er weiß, zu welcher Schicht der Gesellschaft er gehörte und er schreibt als ein begnadigter Sünder an seinesgleichen, er schreibt an das Volk Israel, welches durch die Gesetzlichkeiten der Pharisäer unterdrückt wurde, um ihnen diese frohe Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Und Matthäus, er leitet sein Evangelium mit dem Stammbaum ein, den wir uns jetzt einmal einleitend genauer anschauen wollen. Und ich lese uns dazu diesen einmal vor, aus den Versen 1 bis 17. So beginnt also Matthäus sein Evangelium, in dem er schreibt: Buch des Geschlechts Jesu, des Gesalbten, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Phares und Zara von der Tamar. Phares zeugte Esrom, Esrom zeugte Aram, Aram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nahasson, Nahasson zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas von der Rahab. Boas zeugte Obed von der Rut, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. Salomon zeugte Roboam, Roboam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Osia, Osia zeugte Jotam, Jotam zeugte Achas, Achas zeugte Ezekia, Ezekia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Jechonia und seine Brüder um die Zeit der Deportation nach Babylon. Nach der Deportation nach Babylon zeugte Jechonia Salatiel, Salatiel zeugte Zorobabel, Zorobabel zeugte Abiud, Abiud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Asor, Asor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, aus der Jesus geboren wurde, welcher der Gesalbte genannt wird. Alle Geschlechter von Abraham bis David sind also 14 Geschlechter und von David bis zur Deportation nach Babylon 14 Geschlechter und von der Deportation nach Babylon bis auf den Gesalbten 14 Geschlechter. Vielleicht zuerst kurz ein paar allgemeine Dinge zu den Geschlechtsregistern der Bibel. Das Geschlechtsregister, das hatte für die Juden eine sehr hohe Bedeutung. Es war ihnen sehr wichtig, ihren Stammbaum zu kennen, zu wissen, von wem sie abstammen, zu welchem Stamm der Söhne Israels ein jeder Israelit gehört. Ja, es wurde zum Beispiel dem Stamm Juda verheißen, dass der Messias aus diesem Stamm kommen wird. Und jedem Stamm wurden damals Verheißungen gegeben von Jakob an seine Söhne. Und auch im Buch Esra lesen wir zum Beispiel, als die ganzen Juden aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind nach Jerusalem, da wurde in den Stammbäumen danach gesucht, wer denn jetzt wirklich zur Familie der Leviten gehört. Und dann steht da, und die, die ihr Geschlecht nicht nachweisen konnten, die wurden dann vom Tempeldienst ausgeschlossen, weil nur die Leviten im Tempel dienen durften. Und das war so ein Aspekt, der Anreiz dazu gegeben hat, ganz genau zu kennen, zu welchem Stamm gehöre ich denn. Wenn man solche Geschlechtsregister liest, dann muss man wissen, dass es im Hebräischen kein Wort für Enkel oder Enkelsohn gibt. Es gibt nur das Wort Sohn. Ja? Also wenn zum Beispiel von Josef gesagt wird, dass er der Sohn Davids ist, dann heißt das nicht, dass David sein Vater gewesen ist. Ja? Oder wenn mein Opa zum Beispiel, der heißt Rudolf, und wenn ich jetzt in so einem Geschlechtsregister auftauchen würde, dann könnte da stehen Bernie, der Sohn des Rudolf, obwohl mein Vater gar nicht Rudolf heißt. Oder Rudolf zeugte Bernie, könnte da auch stehen, würde genau das Gleiche sein. Also es bedeutet nicht, wenn so eine Geschlechterfolge hier gegeben wird, dass es immer direkt der Vater gewesen ist, der jetzt den Nächsten gezeugt hat. Es ist also legitim, dass in so einer Aufzählung von verschiedenen Geschlechtsregistern einzelne oder mehrere Generationen ausgelassen werden. Und das ist auch in diesem Geschlechtsregister der Fall und auch in vielen anderen Geschlechtsregistern der Bibel. Weil wenn hier von Geschlechtern gesprochen wird, heißt das nicht direkt Generation, also jetzt die Söhne von den Söhnen. Wenn wir zum Beispiel im Alten Testament vom Geschlecht der Söhne Korahs lesen, das ist nicht nur eine Generation, das sind mehrere Generationen immer gewesen. Wenn Matthäus hier also zum Beispiel im Vers 8 schreibt, Joram zeugte Usia, dann überspringt Matthäus die Könige Ahasia, Joas und Amasia, die noch zwischen diesen beiden lagen. Und das muss man einfach wissen, dass das nach jüdischer Tradition legitim ist, weil Matthäus, er schreibt ja hier im Vers 17, dass er jeweils diese drei Blöcke nennt von jeweils 17 Generationen. Und wenn man jetzt ins Alte Testament gehen würde und man würde diese Generation in den Geschlechtsregistern des Alten Testaments nachlesen, dann würde man auf weit mehr Generationen kommen als 14. Also Matthäus, er präsentiert uns in diesem Stammbaum hier quasi eine Auswahl an Geschlechtern, um auf drei Blöcke a 14 Geschlechter zu kommen, damit man sich das wahrscheinlich einfach besser merken kann. Es geht nicht darum, exakt jede Generation aufzuzählen, sondern es geht ihm einfach darum, die Abstammung Jesu von David, von Abraham nachzuweisen. Und die Juden, die haben sich so intensiv mit diesen Geschlechtsregistern oder mit den Abfolgen beschäftigt, dass ihnen wahrscheinlich geläufig gewesen ist, dass, wie es hier heißt, dass Osia ein Sohn des Joram ist, wissend, dass noch weitere Generationen dazwischen liegen, genauso wie über Josef gesagt wird, dass Josef der Sohn Davids ist. Das muss man einfach wissen. Ein Jude, er weiß aus dem Alten Testament, dass der Messias ein Nachkomme Davids und ein Nachkomme Abrahams war und damit Thronfolger Davids sein wird. Und wenn man jetzt ein Evangelium an Juden schreibt, dann muss man das herleiten, weil das ist die erste Frage oder die erste Tatsache, die ein Jude wissen möchte: Ist dieser Jesus, von dem du da sprichst, der Verheißene aus dem Alten Testament? Und wir haben im Vers 1 gelesen, Matthäus 1, Vers 1, Buch des Geschlechts Jesu, des Gesalbten, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also Matthäus möchte mit diesem Geschlechtsregister einfach beweisen, dass Jesus ein Nachkomme Davids, ein Nachkomme Abrahams war, so wie es im Alten Testament über ihn gesagt war. Das Besondere an diesem Geschlechtsregister ist, dass in diesem Geschlechtsregister Frauen enthalten sind. Das ist nicht üblich, wir finden das nicht in den Geschlechtsregistern des Alten Testaments, weil normalerweise die Abstammung immer über den Mann weiterverfolgt wurde. Und wenn man sich die Geschichte dieser Frauen anschaut, die Matthäus hier in diesem Register erwähnt, dann sehen wir, dass Matthäus mit der Erwähnung dieser Frauen ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt, was der Absicht seines Evangeliums dient. Wir lesen hier von Frauen wie von der Tama, von Rahab, von Ruth und von Bathseba. Und wenn wir uns mal kurz vor Augen halten, was das für Frauen waren. Die Tama, das ist eine Kanaaniterin gewesen, die sich als Hure verstellte und mit Juda, dem Sohn Jakobs, den Phares oder Perez, sagen andere Übersetzungen, zeugte. Rahab war auch eine heidnische Hure, die aus Jericho kam, die Kundschafter versteckt hatte. Ruth war eine Moabiterin und somit eine ehemalige Götzendienerin. Bathseba hat mit König David Ehebruch begangen. Das waren also alles so die Frauen, die eine ganz anrüchige Geschichte haben. Und jeder, der das Alte Testament kennt, der kennt auch die Geschichte dieser Frauen. Und wenn ein Jude also mit dem Wissen aus dem Alten Testament dieses Geschlechtsregister liest, ihm fallen sofort diese Frauen auf. Und Matthäus, er zeigt den Juden damit, schau mal, aus was für unbiblischen Beziehungen der Messias entstanden ist. Was für Frauen oder was für Beziehungen in der Abstammungslinie Jesu enthalten sind. Und das ist der erste Hinweis darauf, für wen der Messias gekommen ist. Jesus, er wurde in ein sündhaftes Geschlecht hineingeboren. Er ist für Sünder gekommen und nicht für die Gerechten. Auch die Tatsache, dass heidnische Frauen dabei waren, wie Tama oder Ruth, das zeigt, dass Jesus letztendlich nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern auch für die Heidenvölker, die genauso im Volk Israel verachtet waren. Das erstmal soweit zum Geschlechtsregister. Ich möchte jetzt weiter einmal mit euch ein paar Beobachtungen so im ganzen Evangelium anstellen, was uns zeigen soll, was Matthäus mit diesem Evangelium beabsichtigen möchte. Wenn wir die ersten Kapitel lesen, dann fällt auf, dass Matthäus immer mit dem Alten Testament argumentiert. Wir finden ganz häufig, gerade in den ersten Kapiteln, diese Aussage, denn das ist geschehen, damit erfüllt würde, das durch den Propheten geredet ist. Zum Beispiel 1, Vers 22. Dies aber geschah, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, der durch den Propheten spricht. Kapitel 2, Vers 5. Aber sie sagten ihm, zu Bethlehem in Juda, denn so steht geschrieben durch den Propheten. 2, Vers 15. Und er war dort bis zum Tag des Todes des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. 2 Vers 17, da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht. 2 Vers 23, da kam und wohnte in der Stadt, genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, er wird Nazoräer genannt werden. Und noch viele weitere Textstellen könnte man jetzt aufzählen, die zeigen, wie Matthäus mit dem Alten Testament beweist, dass das wahr ist, was er da schreibt. Er zeigt den Juden damit, dass was hier gerade passiert im Neuen Testament, das ist die Erfüllung des Alten Testaments. Matthäus, er schreibt also an Juden, er weiß, die kennen das Alte Testament wie ihre Westentasche und er beweist ihnen, schau mal, hier erfüllt sich gerade das, was Gott vorher gesagt hat. Weiter finden wir im gesamten Evangelium immer diese Frage nach der Identität Jesu. Immer wieder fragen Menschen danach, wer ist dieser? Und das ist eine Wiederholung, die wir in eigentlich allen Evangelien finden, weil jedes Evangelium zum Ziel hat, zu beweisen, dass Jesus der wahre Messias ist. Wir lesen zum Beispiel in 8, Vers 27, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? 11, Vers 3, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? 12, Vers 23, und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. 14, 33, die aber im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. 21, Vers 10. Und als er in Jerusalem Einzug kam, die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Auch hier könnte man noch einige weitere Textstellen lesen, aber ist, denke ich, klar, das Evangelium möchte klar machen, dass Jesus der wahre Messias ist. Das möchte Matthäus den Israeliten beweisen. Was wir weiter beobachten, ist die Betonung auf die Nationen oder die Heiden. Matthäus erschreibt sein Evangelium an Juden und er präsentiert den Juden bewusst das Verhalten der Heiden oder die Reaktion der Nationen auf Jesus als den Messias. Wir sehen das zuerst bei den Weisen aus dem Morgenland, dazu werden wir noch kommen. Er beginnt sein Evangelium und er schildert den Juden zuerst, wer den neugeborenen König begrüßt, und es sind nur die Heiden. Er schildert keine Situation, wo die Juden den neugeborenen König begrüßen. Dann sehen wir weiter zum Beispiel in Kapitel 8, ab Vers 10, den römischen Hauptmann, wo Jesus über diesen Hauptmann sagt, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel, aber die Söhne des Reiches, damit meint er Israel, werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann weiter in 12, Vers 41, Männer von Ninive, wieder Heiden, werden aufstehen im Gericht und mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas, und siehe, mehr als Jona ist hier. Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht, und es wird verdammen, und wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören, und siehe, mehr als Salomo ist hier. Dann sehen wir die kananäische Frau in Kapitel 15, Vers 28. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst, und ihre Tochter ward geheilt von jener Stunde an. Also Matthäus, er zeigt im Verlauf seines Evangeliums, was er an die Juden schreibt, immer wieder die Heiden, um ihnen zu zeigen, schau mal, wie die Heiden mich annehmen. Schaut mal, wie die Heiden mir glauben, wie die Heiden mich ernst nehmen als den Messias. Und damit zeigt Matthäus den Juden das Vorbild der Nationen und er zeigt ihnen, warum das Reich Gottes vor ihnen verschlossen wird und den Nationen gegeben wird. Weiter sehen wir, wie Matthäus sein Evangelium strukturiert. Und zwar gibt uns Matthäus in seinem Evangelium die Reden Jesu wieder. Das erkennen wir immer daran, an den Aussagen am Ende einer jeweiligen Rede. Ich lese euch mal diese fünf Stellen vor. Kapitel 7, Vers 28, das ist das Ende der Bergpredigt. Und da lesen wir, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Kapitel 11, Vers 1, und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine zwölf Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Kapitel 13, Vers 53, und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg. Kapitel 19, Vers 1, und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, begab er sich von Galiläa weg und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. Kapitel 26, Vers 1, und es geschah, als Jesus alle diese Reden beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern und so weiter. Also all diese Verse, sie zeigen uns jedes Mal das Ende einer Rede an, und durch diese Verse signalisiert uns Matthäus, dass er sein Evangelium in Reden Jesu ordnet. Und er beschreibt es nicht chronologisch, sondern er bündelt Themen jeweils immer zu einer Rede. Ja, wir haben die Bergpredigt zum Beispiel und dann haben wir die Befehle an seine Jünger, die in einer Rede sind. Dann haben wir Gleichnisse, alle Himmelreichsgleichnisse in einer Rede, und dann am Schluss wird gesagt, als Jesus all diese Gleichnisse beendet hatte. Und dann sehen wir auch weiter, wie Jesus, wie Matthäus zum Beispiel alle Konfliktgespräche mit den Pharisäern hintereinander wegschildert. Er fasst das alles zusammen. So strukturiert Matthäus quasi sein Evangelium. Und dann die wichtigste Betonung im Matthäus-Evangelium, das ist die Königsherrschaft der Himmel oder das Reich der Himmel oder das Reich Gottes oder das Himmelreich, wie es andere übersetzen. Und dieser Ausdruck Reich der Himmel oder Himmelreich oder Königsherrschaft, der kommt ungefähr 55 Mal in diesem Evangelium vor. Und Charles Spurgeon hat eine Auslegung zum Matthäusevangelium geschrieben und nennt das zu Recht das Evangelium des Reiches oder das Evangelium der Königsherrschaft, können wir sagen. Und wir wollen jetzt mal uns ein paar dieser Stellen anschauen, die uns zeigen, was Matthäus mit diesem Thema beabsichtigt. Wir lesen zuerst in Kapitel 4, Vers 17: Von da an begann Jesus zu verkünden und zu sagen: Tut Buße, denn die Königsherrschaft der Himmel ist nahe gekommen. Kapitel 4, Vers 23. Und er zog umher in ganz Galiläa, wobei er in ihren Synagogen lehrte und die gute Botschaft von der Königsherrschaft verkündete und jede Krankheit und jede Schwachheit im Volk heilte. 9, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, wobei er in ihren Synagogen lehrte und die gute Botschaft von der Königsherrschaft verkündete und jede Krankheit und jede Schwachheit heilte. Kapitel 10, Abvers 5. Diese 12 sandte Jesus aus, wobei er sie anwies: Begebt euch nicht auf den Weg zu den Heiden und betretet nicht eine Stadt der Samariter, zieht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Während ihr hinzieht, verkündet: Die Königsherrschaft der Himmel ist nahe gekommen. Und dann noch Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium von der Königsherrschaft wird auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden, allen Völkern zu einem Zeugnis, und dann kommt das Ende. Diese Bibelstellen, die zeigen uns zuerst quasi mit einer Aussage den gesamten Inhalt des Evangeliums. Gerade in der letzten Stelle in 24, Vers 14, wo Jesus sagt, dieses Evangelium von der Königsherrschaft der Himmel. Also Jesus selbst bezeichnet quasi dieses Evangelium als das Evangelium der Königsherrschaft der Himmel. Und wir lesen ganz zu Anfang des Evangeliums, wo Jesus nach der Schilderung der Geburt, Waisen und so weiter, da beginnt Jesus seinen Dienst, und da steht, Jesus begann zu verkündigen das Evangelium von der Königsherrschaft. Er selber, er zieht durch alle Städte durch, verkündigt dieses Evangelium, und dann wählt der Jünger aus und er sendet die Jünger aus und sagt ihnen: Geht in all die Städte und verkündigt das Evangelium von dieser Königsherrschaft. Da sehen wir also, dass die Königsherrschaft, das Reich Gottes, das zentrale Thema dieses Evangeliums ist. Und allein diese Verse, sie zeigen uns, wie gesagt, dass das zentrale Thema ist. Und ich möchte jetzt weiter ein paar Bibelstellen zu diesem Thema vorlesen, die uns zeigen, dass Jesus oder Matthäus sehr ausgiebig diese Frage behandelt: Wer kommt denn in dieses Königreich und wer nicht? Und da lesen wir in Matthäus 5, Vers 3: Glückselig, die dem Geist nach ahmen, denn ihnen gehört die Königsherrschaft der Himmel. Kapitel 5, Vers 10. Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihnen gehört die Königsherrschaft der Himmel. 5, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht übersteigt, werdet ihr keineswegs in die Königsherrschaft der Himmel eingehen. 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in die Königsherrschaft der Himmel eingehen. 21, Vers 31. Jesus sagt zu ihnen, in Wahrheit, ich sage euch, die Zolleinnehmer und Huren gehen euch voraus in die Königsherrschaft Gottes. Das sagt Jesus zu den Pharisäern. Matthäus 23, Vers 13, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Schauspieler, weil ihr die Königsherrschaft der Himmel vor den Menschen verschließt, ihr selbst geht ja nicht hinein und ihr lasst aber auch die nicht hinein, die hinein wollen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie haben das Reich der Himmel quasi zugeschlossen für das Volk. Sie haben das ganze Volk mit einem Regelwerk an Gesetzen unterdrückt. Sie haben Gesetze aufgestellt, die nicht den Geboten Gottes entsprachen. Sie haben eigene Gesetze zur Voraussetzung gemacht, um in das Himmelreich zu kommen. Sie haben ihre eigene Gerechtigkeit als die wahre Gerechtigkeit dargestellt und damit haben sie den Leuten suggeriert, du musst so heilig sein und so gesetzlich wie ich, damit du gerecht bist. Und damit haben sie das Reich vor den Menschen verschlossen, die sie verachtet haben. Und durch das, was Jesus jetzt mit diesem Evangelium über die Königsherrschaft sagt, damit entmachtet Jesus die Pharisäer. Er zeigt ihnen, dass sie selber da nicht hineinkommen werden. Er stellt also die Lehre der Pharisäer komplett auf den Kopf. Und er sagt ihnen, dass die Zöllner und Huren, die vor denen ihr dieses Reich verschließt, die werden da hineingehen und ihr werdet da nicht hineinkommen. Und genau mit dieser Botschaft ist das Evangelium der Königsherrschaft eine frohe Botschaft gewesen für die unterdrückten Israeliten, die sich unter dieser Gesetzlichkeit der Pharisäer befanden. Die Menschen, die arm gewesen sind im Geist, die von den Pharisäern unterdrückt waren und die ermattet waren durch diese Gesetzlichkeit wie Schafe, die keinen Hirten haben, für genau diese Menschen hat Jesus das Reich der Königsherrschaft aufgeschlossen und ihnen damit frohe Botschaft verkündigt. Dann sehen wir natürlich all die Himmelreichsgleichnisse, wo Jesus immer wieder sagt, die Königsherrschaft der Himmel ist gleich einem Mann und so weiter. Viele Vergleiche oder Illustrationen bringt Jesus da, um dem Volk Israel zu zeigen, wie die Königsherrschaft Jesu beschaffen ist. Er sagt ihnen damit, meine Königsherrschaft ist so. Und mit diesen Gleichnissen der Königsherrschaft stellt er auch das Denken der Pharisäer auf den Kopf, die ein ganz anderes Bild von der Herrschaft Gottes vermittelt haben. Als nächstes möchte ich zeigen, wie Matthäus die Autorität Jesu über die Autorität der Pharisäer stellt. Matthäus stellt Jesus den Pharisäern gegenüber und er zeigt die Vollmacht Jesu über die Macht der Pharisäer. In Matthäus 5, Vers 20 haben wir schon gelesen, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht übersteigt, werdet ihr keineswegs in die Königsherrschaft der Himmel eingehen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten, wer aber irgend tötet, ist dem Gericht verfallen. Ich aber sage euch, jeder, der zu seinem Bruder zürnt, ist dem Gericht verfallen. Und wer irgend zu seinem Bruder sagt, Raka, in dem ist dem Hohen Rat verfallen. Und wer sagt, du Tor, ist der Feuerhölle verfallen. Und diese Aussage, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, ich aber sage euch, diese Aussage, die macht Jesus, oder diese Abfolge finden wir 6-mal hintereinander in der Bergpredigt. Und wenn Jesus hier sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, und dann zitiert Jesus eine Aussage, das Volk wusste sofort, das haben die Pharisäer gesagt. Jesus zitiert Aussagen der Pharisäer und sagt denen, ich aber sage euch. Und damit sagt Jesus dem Volk Israel, ihr sollt nicht das tun, was die Pharisäer sagen, ihr sollt das tun, was ich euch sage. Und damit alleine stellt Jesus sich schon in der Autorität über die Autorität der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und das Volk hat das gemerkt. Wir lesen zum Ende der Bergpredigt, als Jesus diese Worte beendet hatte, waren die Mengen überwältigt von seiner Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Das heißt, Jesu Lehre war vollmächtig und die Lehre der Schriftgelehrten und Pharisäer war nicht vollmächtig. Eine weitere Gegenüberstellung zwischen Jesus und den Pharisäern sieht man in der Gesetzlichkeit der Pharisäer und der Barmherzigkeit Jesu. Wir sehen immer wieder, wie Jesus zu den Pharisäern diese Aussage wiederholt: Geht hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Wir lesen in Matthäus 23, 1 bis 4. Dann hielt Jesus folgende Rede an die Volksmengen und an seine Jünger: Auf den Stuhl des Mose haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer gesetzt. Alles also, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Leute, aber sie wollen diese nicht mit einem Finger bewegen. Und jetzt behalten wir mal dieses Bild der Pharisäer im Kopf und dem entgegen mal die Aussage in Kapitel 11 ab Vers 28, wo Jesus über sich sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und beladen seid, und ich werde euch Ruhe schaffen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist ein krasser Gegensatz von Jesus zu den Pharisäern. Die Pharisäer haben das Volk mit schweren Lasten belastet, sie auf das Volk gelegt. Sie haben alle möglichen Gesetze ihnen auferlegt, woran das Volk sich immer wieder versucht hat, wie an so einer Klimmzugstange sich hochzuziehen. Und Jesus ruft genau diese abgemühten und beladenen Menschen und er sagt ihnen: Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ist der sanftmütige und barmherzige Hirte im Gegensatz zu den Pharisäern. Und wenn wir dann weiterschauen, sehen wir, wie zum Ende des Evangeliums sich die Konfrontation zwischen Jesus und den Pharisäern immer weiter zuspitzt. Jesus konfrontiert die Pharisäer und Schriftgelehrten und wir lesen dann ab Kapitel 21, im Vers 23, da sehen wir all diese Stellen, wo Matthäus die Konfliktgespräche mit Jesus und den Pharisäern zusammenstellt, in Kapitel 21, ab Vers 23. Und als er in den Tempel kam, traten als er lehrte die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen. Und dann im Vers 45, und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatte, erkannten sie, dass er von ihnen redete, und als sie ihn zu greifen suchten, fürchteten sie die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. 22, Vers 15, dann gingen auch die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn bei einem Ausspruch fangen konnten. 22, Vers 23, an jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm und so weiter. 22, Vers 34, als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. 22, ab Vers 41, als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte: Was haltet ihr von dem Christus, wessen Sohn ist er? Sie sagten ihm: Davids. Er sprach zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im Geist Herr, indem er sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. Also wir sehen, Matthäus, er schildert all diese Konfliktsituation, all diese Streitgespräche, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten versucht haben, Jesus irgendwie zu fangen. Sie versuchen, sie schaffen es nicht. Und dann wird hier zum Schluss gesagt, niemand konnte ihm ein Wort antworten und keiner wagte es mehr, ihn zu fragen. Also an diesem Punkt sind die Schriftgelehrten und Pharisäer quasi ruhig gestellt. Und dann folgt im Kapitel 23, das ist so der emotionale Höhepunkt des Evangeliums, kann man sagen, diese Wehrufe über die Pharisäer und Schriftgelehrten, Kapitel 23, Abvers 13, wehe aber euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Und diese Aussage kommt 7-mal hintereinander. Also durch das ganze Evangelium überführt Jesus die Pharisäer von ihrer Gesetzlichkeit, von ihrer oberflächlichen Frömmigkeit, und die Konfrontation, sie spitzt sich dann immer weiter zu und mündet dann in diese Weherufe, in diese Anklage der Pharisäer. Und in den letzten Versen, im Kapitel 23, ab Vers 37, da lesen wir dann dieses wehmütige Resümee Jesu über die Halsstarrigkeit der Juden. Und er sagt dort: Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Also an diesem Punkt war für dieses Geschlecht der Pharisäer und Schriftgelehrten der Zug abgefahren. Und dann folgt die Endzeit, jede Rede Jesu an seine Jünger, seine Gefangennahme, sein Tod. Und so wie angekündigt, kommt dann das letzte Zeichen, was Jesus den Pharisäern gegeben hat, nämlich das Zeichen des Propheten Jonas, womit seine Auferstehung gemeint ist. Und Jesus, er steht auf aus dem Grab, und die Pharisäer, Schriftgelehrten und Sadduzäer, sie sind irritiert, sie wissen nicht, was sie jetzt machen sollen, sie versuchen das zu vertuschen. Und dann lesen wir von diesem lächerlichen Versuch, die Soldaten zu bestechen. Und am Ende des Evangeliums ist dann kurz vor der Himmelfahrt diese Aussage von Jesu: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Macht zu Jüngern alle Völker, lehrt sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und das ist so der Triumph am Ende des Evangeliums über die Lehre der Pharisäer. Ja, Jesus sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt. Vorher wurde über die Pharisäer gesagt, dass sie sich auf den Lehrstuhl Moses gesetzt haben, dass sie den Leuten das Königreich zugeschlossen haben. Und Jesus sagt jetzt: Mir ist gegeben alle Gewalt. Und er weist seine Jünger an und sagt: Lehrt alle Nationen. Das heißt, dieses Evangelium, was ich euch gegeben habe, das verbreitet und das wird niemand aufhalten. Und an diesem Punkt sind quasi die Pharisäer und Schriftgelehrten entmachtet. Und weil diesen gesetzlichen religiösen Führern damit quasi die Macht genommen wurde, deswegen war es für die unterdrückten Menschen in diesem Volk, wie für die Zöllner, für die Huren, für die Heiden, das war frohe Botschaft, dass diese gesetzlichen Führer endlich mal entmachtet sind und den einfachen, armen Menschen, denen die verachtet waren, das Königreich der Himmel aufgeschlossen wurde. Wenn wir uns jetzt zum Schluss noch einmal daran erinnern, wer dieses Evangelium schreibt, dann wird uns bewusst, warum Matthäus es genauso schreibt, wie er es schreibt. Er gehörte damals selbst zu den Zöllnern, er gehörte quasi zum Abschaum der Gesellschaft. Er wurde von seinem Volk verachtet als Verräter, als Sünder. Und Jesus, er erweist diesem Mann Gnade, er beruft ihn in seine Nachfolge. Er wird zu einem Jünger und zu einem Apostel der Gemeinde. Und mit dieser Vergangenheit weiß Matthäus eines ganz sicher: Ich habe vor Gott keine Gerechtigkeit vorzuweisen. Ich kann nicht jetzt hier anfangen mit Minze und Kümmel, dass ich das verzehnte und so was alles vor Jesus irgendwie zu punkten. Ich bin komplett unten durch. Und es ist seine Gnade, weil ich ein geistlich armer Mann bin. Matthäus hatte verstanden, dass er geistlich arm war. Und dieser Mann, er sieht, wie die Pharisäer sich in ihrer Selbstgerechtigkeit beweihräuchern und sie meinen, den Messias nicht nötig zu haben. Und er sieht die Menschen im Volk, die genauso gelitten haben wie er. Er sieht die Menschen, die sich die Zähne daran ausgebissen haben, diese Gesetze der Pharisäer zu halten und sie nicht zu erreichen. Er sieht die Menschen, die quasi unter diesen Lasten der Pharisäer zusammenbrechen, die keine Hoffnung haben auf die Königsherrschaft Gottes, die verachtet waren, genauso wie er als Zöllner verachtet war. Und er sieht das Volk Israel, das ermattet ist, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er zeigt ihnen diesen wahren Hirten, der ihnen sagt, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und für diese Menschen ist dieses Evangelium von Matthäus eine wahnsinnig befreiende Botschaft gewesen. Für diese Menschen wurde buchstäblich das Reich der Himmel aufgeschlossen, welches vorher für sie verschlossen war. Sie konnten endlich diese gesetzlichen Laster der Pharisäer abwerfen und unter dem leichten Joch Jesu wieder aufrecht gehen. Und damit ist das Matthäus-Evangelium eine sehr deutliche Warnung gegen Gesetzlichkeit und eine frohe Botschaft an all diejenigen, die durch Gesetzlichkeit unterdrückt sind. Und damit werden auch wir als Gemeinde und auch jeder persönlich durch dieses Evangelium oder durch diese Predigtreihe dann hoffentlich dazu aufgefordert, uns selbst zu prüfen, ob auch wir das Joch Jesu den Menschen auferlegen oder ob wir noch mehr auferlegen, als Jesus auferlegt, wodurch wir vielleicht für Menschen in der Gemeinde die Nachfolge zu einer Last machen. Jeder Christ und jeder Gemeinde, die entwickelt mit der Zeit gewisse Formen oder Ausdrucksformen, durch die wir unseren Glauben ausleben. Ja, wir distanzieren uns vielleicht von gewissen Gepflogenheiten der Welt. Man schaut sich vielleicht gewisse Filme nicht an, man feiert kein Halloween und man macht nicht bei allem mit, was in der Schule gemacht wird. Und man hat gewisse Einstellungen zur Politik oder pflegt einen gewissen Kleidungsstil und das ist alles auch richtig. Aber der Satan ist darum bemüht, diese Ausdrucksformen auszuhöhlen. Dass wir anfangen, Christen daran zu messen, dass er so aussieht, so gekleidet ist, diese Einstellung hat, das sagt, sich so verhält und so viel spendet oder keine Ahnung, was auch immer. Diese Ausdrucksformen, die können total unterschiedlich sein. Und man kann als Gemeinde dahin kommen, dass man nur noch auf diese Ausdrucksformen schaut und dass das auch den Mitgliedern bewusst wird und jeder weiß, okay, ich darf das sagen, ich muss so denken und ich darf das nicht machen und das nicht machen, dann passe ich ins Bild und das ist alles gut mit mir. Und dann kommen Leute, die in dieses Bild nicht reinpassen und dann fangen wir an, diese Leute auszusortieren. Und genau das haben die Pharisäer gemacht. Sie haben eine gewisse Form der Geistlichkeit entwickelt, die für sie wichtig war und das hat sich zu einer toten Form entwickelt, die ausgehöhlt war. Und sie haben andere Menschen verachtet, die dieser Form nicht entsprochen haben. Trotzdem ist alles nur tote Fassade gewesen, hinter der sich kein geistliches Leben mehr verborgen hat. Und in so einem Fall werden uns persönliche Ausdrucksformen des Glaubens wichtiger als Jesu Gebote selbst. Und wir fangen an, Menschen zu verachten, die in unsere Form nicht hineinpassen, wobei Jesus selbst sie nicht verurteilen würde. Und damit ist dieses Evangelium eine Warnung an uns, für jeden persönlich, darauf zu achten, dass wir urteilen, wie Jesus urteilt. Und dieses Evangelium zeigt, was für Jesus oder was für Gott ein Gebot ist und was nicht. Es zeigt uns den Kern des Glaubens und wir dürfen als Gemeinde durch dieses Evangelium lernen, auf der einen Seite so konsequent zu sein wie Jesus, weil wir sehen, dass er sehr konsequent gewesen ist mit den Pharisäern. Er war sehr konsequent bei Gottes Geboten und sehr barmherzig mit Menschen, die Menschengebote vielleicht gebrochen haben, aber nicht Jesu Gebote gebrochen haben. Da gilt es also für uns als Gemeinde, von Jesus zu lernen, sanftmütig zu sein und von Herzen demütig zu sein und auf der anderen Seite, so wie Jesus sagt, kein einziges Strichlein hinwegzutun von dem, was Gott sagt. Vor diesem Evangelium stehen wir jetzt die nächsten 2 Jahre. Wir dürfen gerne zusammen dafür beten, dass Gott uns Erkenntnis schenkt. Ihr dürft gerne für mich beten, dass der Herr mir die nötige Erkenntnis schenkt, dieses Evangelium richtig zu verstehen, es richtig auszulegen, sodass wir als Gemeinde zusammen daran wachsen dürfen. Amen.